ARD.
Anne, wir haben heute einen ganzen Blumenstrauß an Themen dabei. Unter anderem reden wir über eins meiner Lieblingsraumschiffe, nämlich über das Space Shuttle. Ich glaube, das ist heute hoffentlich das letzte Mal, dass ich das erwähnen werde, damit es nicht zu sehr in your face ist. Ich habe das auch tätowiert. Ich mag das einfach gerne.
Du kannst es ruhig noch ein paar Mal erwähnen. Ich mag das Space Shuttle auch. Ich habe das nicht tätowiert, aber...
Ja, wie sehr magst du es wirklich, wenn du es nicht tätowiert hast auf deiner Stirn? Okay, Entschuldigung.
Das ist kein Wettbewerb.
Wir reden ja zum Glück auch noch über eine ganze Menge andere Sachen heute. Also wir reden zum Beispiel darüber, warum das Space Shuttle am Ende nicht funktioniert hat. Wir reden darüber, was überhaupt die Idee ist hinter zum Beispiel dem Space Shuttle oder seinem Nachfolger, dem Dream Chaser oder anderen Transportmöglichkeiten, nämlich in den sogenannten Low Earth Orbit zu kommen.
Im Low Earth Orbit sind unter anderem die Raumstationen und in Zukunft wird sich da so einiges tun. Also wir stehen gerade so ein bisschen vor einer Wende, was das angeht. Und dieses Thema, das war explizit ein Wunsch von euch und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir diese Folge heute machen. Macht das gerne weiter, schickt uns super gerne weiterhin Themenwünsche oder auch gerne Kommentare oder andere Anmerkungen. Entweder direkt auf Spotify als Kommentar oder per E-Mail an liftoff@ard.de.
Herzlich willkommen bei Ready for Liftoff, dem Weltraum-Podcast eures Vertrauens. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Anne-Dorette Ziems.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und Fritz Espenlaub.
Legen wir mal los, Anne, was ist dieser Low Earth Orbit überhaupt, der LEO, wie man ihn auch einfachheit halber nennt?
Low Earth Orbit ist ein cooles englisches Wort. Auf Deutsch können wir dazu auch gerne niedrige Erdumlaufbahn sagen. Und es ist nicht super genau definiert, was das ist, ne? Also wenn wir Satelliten oder andere Dinge ins All schicken, dann können die ja auf verschiedenen Höhen sein. Und die niedrige Erdumlaufbahn oder auch LEO ist so ungefähr zwischen 200 und 1200 Kilometern Höhe. Wie gesagt, das ist nicht komplett festgelegt. Es ist nicht mal festgelegt übrigens, ab wann eigentlich der Weltraum überhaupt beginnt. International anerkannt sind 100 Kilometer, aber das sind alles so offene Grenzen auf jeden Fall. Und wir haben es gerade schon gesagt, die internationale Raumstation, die ist zum Beispiel im LEO, die kreist auf ungefähr 400 Kilometern Höhe, auch das schwankt ab und zu mal so ein bisschen. Genauso wie die chinesische Raumstation Tiangong, die ist auch so auf 400 Kilometern Höhe. Dann haben wir noch das berühmte Hubble-Weltraumteleskop. Das ist ein bisschen höher, 550 Kilometer Höhe.
Aber es ist ja nicht das Einzige, was wir da oben rumfliegen haben. Ich meine, die anderen Sachen sind dann schon teilweise sehr, sehr viel weiter weg. Also natürlich im Low Earth Orbit noch jede Menge Satelliten, Starlink, der ganze Kram, ne? Und der Nachfolger vom Hubble, so zumindest der geistige Nachfolger des James-Webb-Weltraumteleskop, das ist dann schon wirklich ganz weit entfernt. Also das ist dann endgültig nicht mehr im Low Earth Orbit. Das ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.
Das ist ja, wenn wir es genau nehmen, nicht mal mehr im Orbit von der Erde.
Ja.
Also das kreist ja quasi mit uns um die Sonne.
Wenn man sich jetzt noch in den Orbit der Erde so ein bisschen umgucken möchte, dann gibt es zum Beispiel GPS-Satelliten, die dann 20.000 Kilometer über der Erde sind. Also die sind dann noch im Orbit, aber eben nicht mehr im LEO. Genau. Und den GEO gibt es auch noch. Das ist der geostationäre Orbit. Der ist bei 36.000 Kilometern.
Da sind zum Beispiel Fernsehsatelliten und das wird auch nachher für was ganz anderes nochmal interessant. Wir kommen nochmal auf den GEO zurück.
Oh, Spoiler-Alert. Bleibt dran. Das meiste, was wir aktuell in den LEO hochschicken, sind im Grunde Satelliten wahrscheinlich, rein jetzt vom Gewicht her. Und das andere, was wir viel hochbringen, ist natürlich Menschen und Material, also Versorgung und technisches Material für die ISS, für die Internationale Raumstation oder eben für Tiangong, für die chinesische Raumstation ja auch mittlerweile. Das ist so hauptsächlich das, was wir aktuell in den Niedrigorbit schicken, in den LEO schicken.
Und wahrscheinlich bleibt es ja auch erstmal dabei, denn gerade in Zukunft, wenn wir uns die ISS angucken, soll es ja eher mehr werden. Also es sollen ja eher noch mehr Raumstationen im LEO sein, die dann kommerziell betrieben werden und die dann natürlich auch mit Menschen und mit Fracht beliefert werden müssen.
Wir haben jetzt aktuell verschiedene Möglichkeiten, Sachen in den LEO zu bringen, in den Low Earth Orbit, die vielleicht, sag ich mal, ja, ist es die populärste Variante? Was würdest du sagen, Anne? Man kann es fast vielleicht so sagen. Die eine der populärsten Varianten gerade ist einfach von SpaceX, die Dragon-Raumkapsel.
Zumindest für uns in Europa
genau.
Ist das wohl jetzt seit neuestem die populärste Variante. Die Soyuz von Roskosmos zum Beispiel, die ist ja schon viel, viel länger im Einsatz. Die ist vielleicht, was das angeht, populärer ja. Oder länger bekannt, aber die ESA, die fliegt ja aktuell über SpaceX mit der Crew Dragon.
Und an der Crew Dragon kann man auch immer, finde ich, ganz gut diesen Diskurs sehen, über den wir heute auch viel reden werden, nämlich die Frage von Preis. Was kostet das, die Sachen dann in den Orbit zu bringen? Und klassischerweise ist das nicht billig, auch wenn es jetzt, sage ich mal, für im Vergleich mit noch vor ein paar Jahren, vor 10, 15 Jahren, viel billiger geworden ist durch SpaceX, kostet das immer noch einen schmalen Taler, würde ich mal sagen. Also 80.000 US-Dollar pro Kilogramm zahlt die NASA gerade für die Versorgung der ISS.
Das ist nicht schmal.
Ja, naja, es ist weniger, als der früher das Space Shuttle gekostet hat.
Das stimmt natürlich. Und dieser ganze Kostenpunkt, der ist ja eigentlich überhaupt der Treiber für diese Wende, die wir jetzt gerade vor uns haben. Denn aktuell ist der Plan, dass die ISS noch bis 2030 benutzt wird. Danach soll sie kontrolliert abstürzen und dann setzen NASA, ESA und Co. auf kommerzielle Raumstationen. Das heißt, anders als jetzt sollen Firmen die Raumstation bauen. Das ist was natürlich jetzt auch schon passiert. Ne? Wenn die NASA eine Raumstation will, dann sagt die hier Firma XY, bitte bau uns mal dieses Modul. Aber jetzt ist quasi gewollt, dass die Firma das baut und dann auch betreibt. Und die Weltraumorganisationen, die können sich dann da einmieten. Ja, und der Grund ist Geld sparen. Also die wollen Geld sparen und das kann funktionieren, aber es funktioniert im Prinzip nur, wenn es mehrere Raumstationen und damit auch Wettbewerb gibt.
Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, als ob der Low Earth Orbit weniger vielleicht wichtig ist oder weniger eine Priorität ist, wenn man sagt, okay, unsere ISS, die lassen wir kontrolliert abstürzen. Das klingt ja so ein bisschen, als ob man woanders hinguckt, aber es ist natürlich weiterhin ein enorm wichtiger Ort für uns als Menschheit, weil es halt so die Türschwelle zum Universum eigentlich ist, die Türschwelle zum ganzen restlichen Sonnensystem. Und wir haben für diese Folge unter anderem mit Professor Markus Landgraf gesprochen. Unsere Redakteurin Christina hat ein Interview mit ihm geführt. Der ist wieder mal jemand, der so einen Jobtitel hat, den ich am liebsten ihm klauen möchte. Der ist bei der ESA Senior Exploration System Architect, klingt cool, und Moon Team Lead, was noch mal cooler klingt. Also wenn ich schon nicht Chief of Planetary Defense sein kann eines Tages, dann wäre ich doch zumindest gerne Moon Team Lead. Und Markus Landgraf hat ganz gut auf den Punkt gebracht, warum der Low Earth Orbit einfach weiterhin wichtig sein wird.
Der niedrige Orbit, Erdorbit, der bietet natürlich alles, was der ganze Weltraum bietet. Wir haben im niedrigen Erdorbit, keine paar hundert Kilometer von der Erde weg, dieselben Bedingungen, die um den Mond herrschen, die um den Mars herrschen, die um den Jupiter herrschen. Und das ist eigentlich eine tolle Gelegenheit zu lernen. Also wir haben praktisch das Labor für eine Expansion der menschlichen Aktivitäten in den ganzen Weltraum vor unserer Tür. Wir brauchen also gar nicht zum Saturn zu fliegen, um herauszufinden, wie man ein Raumschiff um den Saturn betreiben kann. Und langfristig ist klar, dass es natürlich mit vielen Nutzen für die Menschheit zusammenhängt, wenn wir nicht nur unsere Erde nutzen, sondern unser ganzes Sonnensystem. Hier auf der Erde sind unsere Ressourcen noch relativ eingeschränkt. Wenn wir aber unsere Aktivitäten darüber hinaus ausdehnen, dann können wir natürlich mehr Nutzen schaffen für immer mehr Menschen, ohne die irdische Umwelt noch stärker zu belasten. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Ziel, das wir langfristig verfolgen, das unsere Mitgliedstaaten langfristig verfolgen. Und der Schritt dorthin, der geht über den niedrigen Erdorbit, weil wir vor unserer Haustür alles haben, was wir brauchen, um zu lernen, wie wir im Weltraum im Allgemeinen leben und arbeiten können.
Ich finde, genau so wie er das sagt, wirkt das im Prinzip auf mich auch die ganze Zeit. Also die ESA und auch die NASA, die werden ja auf keinen Fall die Forschung im Low Earth Orbit aufgeben. Ich persönlich denke übrigens, dass die ISS noch ein bisschen länger als 2030 benutzt wird.
Hot Take.
Denn wir alle wissen ja, dass Raumfahrt bekannt dafür ist, chronisch zu spät zu sein. Und so. noch haben wir keine kommerzielle Raumstation, die irgendwie am Start ist. Und ich habe das Gefühl, dass die ganzen Weltraumorganisationen das nicht aushalten werden, dass es eine Zeit lang keine gibt. Also die werden das nicht wollen, also dass die da irgendwie eine Lücke haben. Und deswegen glaube ich, dass sie bestimmt jetzt gerade, auch wenn uns das niemand irgendwie sagt, dass sie jetzt im Hintergrund gerade schon prüfen, ob man das Ding nicht vielleicht doch noch ein paar Jahre länger benutzen kann.
Interessant. Das heißt also nicht nur, wir starten zu spät, sondern quasi wir crashen auch zu spät.
Das hast du schön gesagt.
Aber glaubst du, dass es wirklich dann nochmal so ist, dass die ISS nochmal, man muss die ja regelmäßig anheben in den Orbit, also für die das nicht wissen, im Grunde genommen funktioniert der Orbit ja, die Umlaufbahn um die Erde ja so, dass quasi die Sachen permanent fallen, aber sie fallen halt so leicht um die Erde herum und verfehlen immer die Erde so knapp. Und irgendwann würde ja die ISS von selber runterfallen. Ich glaube, alle 2 Jahre müsste man die so ein bisschen nach oben pushen, dass sie wieder auf einer höheren Umlaufbahn landet. Glaubst du, dass wir so lange die noch haben, dass man die noch einmal anheben wird?
Vielleicht ja. Ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Bei der ISS ist ja eher gerade das Problem, dass die einfach, also das Material rostet und rastet, oder wie sagt man das so schön? Das Problem ist, es ist eher ein Materialproblem an der ISS, okay. Dass die halt altert und deswegen bald nicht mehr benutzt werden kann, aber vielleicht ja doch noch so 1-2 Jährchen. Wer weiß, ich meine, es gibt ja jetzt schon einige Firmen, die in den Startlöchern stehen für kommerzielle Raumstationen. Aktuell haben wir jetzt noch keine, aber entwickelt und gebaut werden sie schon. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Starlab. Das wird unter anderem von Airbus mitentwickelt. Airbus und Voyager Space, die machen das zusammen. Das ist die einzige Raumstation übrigens mit europäischer Beteiligung, die aktuell geplant ist.
Immerhin eine, möchte man sagen, aus europäischer Perspektive. Das ist ja mehr als bei vielen anderen Sachen, man sagen kann.
Allerdings, ja. Starlab konkret, die wollen 2028 starten. Es gibt auch noch andere Raumstationen, die jetzt geplant sind, die jetzt schon nächstes Jahr, 2026, starten wollen. Wir schauen mal, wir bleiben dran. Mal gucken, wann und wie das passiert.
Ich bin total gespannt, wie das eines Tages dann im Orbit aussehen könnte, wenn wir eben dann nicht mehr nur die Raumstationen haben wie jetzt, die halt in erster Linie Forschungsstationen sind, sondern zum einen natürlich ganz unterschiedliche Forschungsstationen für verschiedene Disziplinen vielleicht, aber dann eben auch den Orbit, den Low-Earth-Orbit so ein bisschen nutzen als Sprungbrett ins All, wenn man so will. Also es ist ja irgendwie total naheliegend, dass man zum Beispiel, wenn wir dann wirklich in, ja, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnten regelmäßig Material zum Mars oder zum Mond oder sonst wohin bringen wollen oder Asteroiden abminen oder was es auch immer dafür Pläne gibt, dass wir dann so ein bisschen diesen Orbit als Parkplatz nutzen. Also dass wir da zum Beispiel Weltraumbahnhöfe haben, wo dann bestimmte interplanetare Raumschiffe, das Mars-Schiff, mit dem wir immer zum Mars fahren, quasi einfach nicht mehr auf der Erde landen muss, sondern halt im Orbit quasi parkt und wir dann eben so ein kleines Space Shuttle hochschicken, um dann dort an Bord zu gehen. Oder Weltraumtankstellen, also dass dann wir in Zukunft eben einfach unsere Starships gar nicht mehr auf der Erde landen müssen, sondern einfach im Orbit dann irgendwie wieder auftanken. Alles das, ich mag das so sehr, darüber nachzudenken, weil das natürlich irgendwie noch ein Ticken Sci-Fi ist. Also es ist noch auf jeden Fall 2 Schritte weg von dem, wo wir gerade sind.
Aber greifbares Sci-Fi, oder?
Eben, genau. Es macht so viel Sinn, das so zu machen. Und es gibt ja auch jetzt eben durch diese ganzen Pläne von den unterschiedlichen privaten Firmen für Raumstationen und auch von der NASA und von der ESA für sozusagen die Zeit nach der ISS, das ist schon so, das ist jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen.
Aber selbst wenn wir das dann haben, also wenn der Leo voll ist mit coolen Raumschiffen, Raumstationen und so weiter, müssen wir da ja irgendwie hinkommen. Also ja, das ist eine Zwischenstation, aber trotzdem muss ja regelmäßig auch von der Erde dort etwas hingebracht werden. Und auch das ist etwas, wo aktuell dran geforscht wird. Also wir haben ja gerade schon mehrere Raumkapseln am Start, die können Menschen zur ISS bringen, die können alles Mögliche machen, also auch andere Fracht zur ISS bringen zum Beispiel. Aber es stellt sich so ein bisschen die Frage, wie das in Zukunft aussehen wird. Also wird es so wie jetzt, dass es hauptsächlich Kapseln gibt, oder traut man sich vielleicht nochmal an so einen Raumgleiter, wie das Space Shuttle es war?
Ja, jetzt reden wir über das Space Shuttle. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf.
Endlich!
Das Space Shuttle, es war ja so ein bisschen seiner Zeit voraus in gewisser Hinsicht und ist vielleicht auch ein bisschen daran gescheitert. Da können wir dann nochmal drüber reden. Aber aus der heutigen Perspektive wirkt das ja gar nicht mehr so revolutionär. Also okay, wiederverwendbares Raumfahrzeug in Zeiten von SpaceX, wo gefühlt so jede Rakete wieder landet auf der Erde und nochmal verwendet werden kann, ist das ja alles vermeintlich gar nicht mehr so eine radikale Idee. Und die Idee an sich ist ja auch relativ simpel. Aber das Space Shuttle war halt so das erste Ding, das das wirklich ernsthaft versucht hat, kann man sagen. Und dass die Idee grundsätzlich erstmal total einleuchtet, das sagt auch Professor Markus Landgraf.
Na, man hat natürlich so ein bisschen das Bild von einem normalen Flugzeug. Man schmeißt ja auch nicht nach jedem Flug das Flugzeug weg. Also warum können wir nicht die Rakete wiederverwenden? Space Shuttle war der erste Versuch in der Wiederverwendung.
Das Space Shuttle wirkt revolutionär, aber entwickelt oder die Ideen dafür, die kamen ja direkt nach Apollo, also direkt nach den Mondlandungen hat man sich ja an die Entwicklung des Space Shuttles gemacht. Und davor war tatsächlich alles überhaupt nicht wieder verwendbar. Also die ganzen Kapseln, sowohl die Vostok-Kapseln aus der UdSSR, auch die Mercury-Kapseln der NASA, die Gemini-Kapseln und die Apollo-Kapseln, die waren alle so gebaut, dass man sie halt hinterher weggehauen hat. Technisch hat das vielleicht ein bisschen Sinn gemacht, weil das alles weniger komplex war und kleiner und die Entwicklung war schneller und günstiger.
Und es ging ja auch um Geschwindigkeit. So. Man wollte ja schneller als die anderen, ja, schneller als die Sowjets oder als die Amis irgendwie sonst wo sein.
Ganz genau, also man war mitten im Space Race und konnte sich einfach nicht leisten, jetzt quasi noch so extra Zeit damit zu verschwenden, in Anführungszeichen, dass man das Ding auch noch irgendwie wiederverwendbar macht, so Hauptsache zum Mond irgendwie einmal kurz. Und mit dem Space Shuttle wollte man dann quasi irgendwie ein bisschen was anderes, also man wollte bleiben im All, also man wollte da forschen, man wollte da schlafen, wohnen, brauchte mehr Platz deswegen auch für die Crew und so ist halt eben das Space Shuttle entstanden und das hat 135 Missionen geflogen zwischen 1981 und 2011. Gefühlt war das neulich, aber es ist jetzt auch schon wieder ewig her, dass das Space Shuttle das letzte Mal geflogen ist.
Ja, krass, ne? Irgendwie 2011, wenn man jetzt die Zahl liest, dann ist das gar nicht so weit in der Vergangenheit, obwohl sich das Space Shuttle selber so anfühlt, als ob es einfach ein Ding aus einer anderen Ära wäre. Und ist es ja auch. Aber ich finde, das zeigt auch ganz gut, wie viel da so passiert ist, allein in den letzten 5 bis 10 Jahren.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Hast du schon mal die Space Shuttle besichtigt?
Nein, nein.
In den USA in so verschiedenen Museen ausgestellt? Ich war vor ein paar Jahren in den USA im Urlaub und ich wollte extra und unbedingt alle Space Shuttle einmal sehen.
Jetzt hast du hier den Credit auf jeden Fall mehr als aufgeholt, wer hier der Superfan vom Space Shuttle ist. Das ist mindestens so viel wert wie 3 Tattoos.
Ja, und das ist so krass beeindruckend, wenn man daneben steht. Also die Dinger sind ja auch riesig und die stehen dann halt einfach da in so einem Hangar, zum Beispiel in der Nähe von Washington DC steht eins. Eins steht im Kennedy Space Center und eins steht im California Science Center in Los Angeles. Und ich habe meine Tour extra so geplant, dass ich einfach überall einmal kurz reinhuschen kann und die angucken kann. Also das ist schon irre. Und ja, die waren irre groß. Die hatten ja nicht nur Platz für die Crew, sondern die hatten ja einen riesen Frachtraum, die Space Shuttle. Die haben ja unter anderem das Hubble-Weltraumteleskop, was wir eben schon so abgefeiert haben, ins All getragen und auch die Module für die ISS. Da waren auch hauptsächlich Space Shuttle-Missionen dran beteiligt.
Man erzählt sich ja in Raumfahrtkreisen auch so ein bisschen die Geschichte über das Space Shuttle, dass genau diese große Ladeklappe, diese große Frachtklappe mit dem Greifarm da drin, ja eigentlich auch eine Vorgabe war von der US-Regierung, beziehungsweise konkret vom US-Militär, weil man wollte mit dem Space Shuttle quasi starten, dann zu einem sowjetischen Satelliten hinfliegen, den greifen, quasi entführen, so reinnehmen in das Space Shuttle und dann wieder mit dem landen in den USA und dann halt gucken, was die Sowjets so für Technik in ihren Spionagesatelliten verbauen. Das ist natürlich irgendwie eine ziemlich verrückte Anforderung, zusätzlich zu den ganzen anderen Anforderungen, die so ein Ding ja haben muss.
Und unter anderem, das wurde dem Space Shuttle ja so ein bisschen zum Verhängnis. Also diese vielen Anforderungen, die das irgendwie erfüllen sollte. Es sollte eine Crew ins All transportieren, aber manchmal auch super viel Fracht. Und das Space Shuttle, klar, hat diesen Frachtraum auch öfters mal benutzt. Jetzt nicht unbedingt, um Satelliten einzusacken, aber auch, um welche auszusetzen. Aber oft sind sie auch einfach nur mit so ein bisschen Fracht und Nachschub zur ISS geflogen. Und das lohnt sich natürlich nicht. Also da brauchst du ja nicht so ein riesiges Space Shuttle bauen, um dann nur, in Anführungszeichen, 7 Personen ins All zu schicken. Und ja, am Ende war es ja dann tatsächlich auch so, dass diese ganzen Anforderungen an Space Shuttle, um die halt zu erfüllen, so ein kleines bisschen die Sicherheit hinten angestanden hat.
Ja, es war halt quasi so eine Art eierlegende Wollmilchsau im Weltall so ein bisschen. Und das ist natürlich dann auch gut bekannt, dass das am Ende ja relativ tragisch eigentlich auch geendet hat. Und zwar 2 der größten Tragödien, die wir in der Raumfahrtgeschichte erlebt haben, die hatten beide mit dem Space Shuttle zu tun. Das erste davon war 1986, die Challenger war das, die ist beim Start, kurz nach dem Start, tatsächlich explodiert. Und ja, war auch so ein bisschen auf der Hochphase der damaligen Weltraumbegeisterung. Da war ja das Space Shuttle noch was ziemlich Neues und wurde entsprechend auch live im Fernsehen übertragen und ja, klang dann so.
Ja, und in dieser Sekunde hebt die Challenger ab und sie steigt majestätisch, wie man es also nun kennt, in den blauen Himmel. Und ich glaube, man kann die Steine förmlich von den Herzen der NASA-Verantwortlichen plumpsen hören. Wir müssen ja mal eine Sekunde beobachten, was passiert. Es sieht sehr seltsam aus. Es fallen hier einzelne Teile über dem Gelände nach unten. Die Challenger ist explodiert. Die Challenger ist explodiert und wir wissen nicht, was passiert ist. Das Notrettungssystem hat versagt. Wir stehen vermutlich vor der größten Katastrophe der bemannten Raumfahrt.
Also was wir gerade gehört haben, das war Archivmaterial aus der damaligen Live-Berichterstattung in Deutschland. Es ist tatsächlich danach noch ein paar Jahre weitergeflogen, das Space Shuttle. Also es war jetzt nicht so, dass man sofort gesagt hat, okay, das Ding ist zu gefährlich, wir motten das jetzt ein, sondern es ist weitergeflogen und hat dann aber in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum eigentlich, muss man sagen, eben tatsächlich das zweite Mal eine ähnlich große Tragödie gehabt, nämlich dann 2003.
Diesmal war das ein anderes Problem. Die Columbia, die ist 2003 nicht kurz nach dem Start, sondern bei der Heimkehr, also beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, zerstört worden. Und beide Male, also bei beiden Tragödien, ist die gesamte Crew ums Leben gekommen. Das war damals ein großer Schock. Also das Space Shuttle, wir hatten es ja schon gesagt, ist 135 Mal insgesamt geflogen. Man war schon so dran gewöhnt, dass es immer läuft. Und ich finde, das führt einem nochmal so richtig vor Augen, dass Raumfahrt auch was richtig Gefährliches ist. Ich meine, man setzt sich oben auf eine Rakete drauf und ja, da sind Routinen langsam drin, das funktioniert grundsätzlich, aber das Risiko ist bis heute eigentlich relativ groß.
Also das Space Shuttle selber fliegt nicht mehr, aber die grundsätzliche Frage, die bleibt natürlich. Und diese Frage ist: Was ist die klügste, die effizienteste Art und Weise, Dinge in den Low Earth Orbit zu bringen, in den LEO zu bringen? Weil wir ja, haben wir vorhin gehört, das ja zunehmend mehr machen werden. Also es ist ja, es deutet alles darauf hin, dass da in Zukunft noch viel mehr Raumstationen rumfliegen, noch viel mehr Satelliten wir sowieso hochbringen und aber eben auch wieder Sachen vielleicht runterholen wollen. Also dass wir wirklich so einen Austausch haben zwischen der Erde und der niedrigsten Umlaufbahn, also so ein reges Treiben. Und wenn man sich da so eine Zukunft vorstellt, in der es diesen regen Austausch da gibt, dann finde ich nach wie vor diese Idee von einem Raumgleiter eigentlich ziemlich einleuchtend. Also, dass ich nicht die Kapsel habe, die da mit Fallschirmen dann irgendwo auf dem Meer landet und dann muss da ein Schiff irgendwie hinkommen und die Leute einsammeln und ich brauche irgendwie 5 Helikopter, die dastehen und so weiter, sondern ich habe eigentlich so mal in der simplen Variante eine Landebahn und eine Art Flugzeug oder ein Raumgleiter halt mit Flügeln und der landet da dann einfach. Und das halt so, ja, vielleicht alle 30 Minuten.
Das war ja auch im Prinzip die Idee vom Space Shuttle. Die wollten ja genau das. Also die haben ja gesagt, ja schlau, wir fliegen quasi direkt nach Hause zum Flughafen und können dann uns kurz refreshen, genau, und dann wieder los. Das hat ja am Ende nicht geklappt. Also diese Zeit zwischen zwei Shuttle-Starts, die war ja am Ende auch viel größer, als man ursprünglich mal geplant hatte. Das Space Shuttle-Programm ist jetzt vielleicht auch, aber nicht nur wegen dieser beiden Katastrophen beendet worden, sondern das große Problem war, dass es am Ende sich finanziell doch nicht so sehr gelohnt hat mit dem wiederverwertbaren Space Shuttle, wie man eigentlich dachte. Die haben gedacht, das geht ganz schnell quasi, das wieder flott zu machen und dann nochmal neu zu starten. Aber am Ende war es tatsächlich so, dass die Hitzeschutzkacheln, da mussten so viele ausgetauscht werden jedes Mal. Am Ende war es viel teurer als eigentlich gedacht.
Aber es gibt ja jetzt auch Nachfolgeprojekte, also nicht nur die Crew Dragon oder das Starship oder andere wiederverwendbare Raketen, sondern eben tatsächlich gibt es auch was, das auch ein Raumgleiter ist und fast sogar genauso aussieht wie das Space Shuttle, nämlich der Dream Chaser. Wenn man sich da ein Bild anguckt, also wenn ihr das nicht kennt, schaut mal in die Shownotes, da findet ihr natürlich zu allen möglichen Sachen, die wir heute besprechen, coole, interessante Links, aber eben auch zum Dream Chaser. Dann sieht das schon sehr aus, so ein bisschen wie so das kleine Kind vom Space Shuttle, kann man sagen.
Das stimmt, das ist wirklich, also kleines Space Shuttle trifft es eigentlich richtig gut. Dieses Design ist auf jeden Fall irgendwie inspiriert vom Space Shuttle. Dream Chaser ist ein Projekt von Sierra Space, das ist eine US-Firma. und ist tatsächlich auch schon seit 20 Jahren in Entwicklung. Also seit 2005 ist die Idee quasi im Raum und bisher ist es noch nicht geflogen. Die wollten das eigentlich ursprünglich mal für Crew entwickeln, also die wollten damit auch Crews zur ISS zum Beispiel schicken, sind dann aber von der NASA nicht ausgewählt worden, um Förderung für dieses Projekt zu bekommen. Die NASA hat damals dann SpaceX unter anderem ausgewählt und Boeing, die diese Starliner-Kapsel entwickelt haben, beides Kapseln, wohlbemerkt, also die haben zweimal Kapsel gefördert und nicht den Raumgleiter. Aber jetzt haben sie quasi umgesattelt und Dreamchaser nochmal so als Frachtschiff angeboten und das fördert die NASA wieder. Also vielleicht sehen wir Dreamchaser bald fliegen, aber es ist noch kein offizielles Startdatum in Sicht.
Es ist ja so ein bisschen eine fast schon paradoxe Geschichte eigentlich, weil so ein Raumgleiter und auch der Dreamchaser ja ganz bewusst sich besonders gut eignen würde für den Transport von Menschen, eben weil die Landung vergleichsweise sanft ist. Also da hast du gerade mal 1,5 G, also was ja viel, viel weniger ist als eben zum Beispiel in einer Raumkapsel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn wir mehr und mehr Raumstationen haben, dann hast du möglicherweise auch öfters mal wirklich Krankentransporte, die du wieder runterbringen willst von Leuten, die sich oben verletzt haben. Für sowas würde sich das natürlich total irgendwie anbieten. Und wenn man sich so ein bisschen umhorcht in der Weltraumwelt, dann hört man schon auch so eine gewisse Enttäuschung raus zwischen den Zeilen, dass dieses Projekt so, das sollte ja eigentlich schon längst geflogen sein. Und irgendwie ist es immer noch nicht geflogen. Es scheint sich alles da so ein bisschen zu verzögern. Also genauso wie du vorhin gemeint hast mit der ISS. Ja. Das kennen wir ja schon ein bisschen aus der Weltraumwelt. Aber ja, also ist auch nochmal eine komplizierte Situation mit dem Dreamchaser und mit Sierra Space, weil ja bei der NASA auch gerade so viele Sachen im Umbruch sind. Und dass er jetzt gar nicht für Menschen zugelassen ist, ist ja so ein bisschen da fast noch so die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn man so will. Also die negative Kirsche.
Es ist die Antikirsche auf der Sahnetorte. Das Ding ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich fragt, was ist geeignet, um was irgendwo hin zu transportieren, dann muss man ja auch immer mal gucken, okay, wie viel Masse hat mein Raumschiff und wie viel Masse kann ich damit transportieren? Und diese Gegenüberstellung, die funktioniert bei Kapseln und Fracht viel besser als bei jetzt einem Raumgleiter und Fracht. Also da kannst du quasi mehr Masse pro Masse der Kapsel ins All schicken als bei einem Raumgleiter. Und deswegen finde ich es auch sehr schade, dass der Dreamchaser quasi so ein bisschen gedowngraded wurde, konnte man schon sagen, von der NASA, um jetzt Fracht ins All zu schicken.
Ja, das macht eigentlich keinen Sinn, ne?
Aber ich finde, Professor Markus Landgraf gibt doch nochmal so ein bisschen Hoffnung. Der hat das nämlich auch nochmal eingeordnet.
Deswegen halte ich den Ansatz auch gar nicht für so schlecht, dass man vielleicht den Dreamchaser erstmal ein paar Mal mit Nutzlast fliegt, ohne Astronautinnen und Astronauten drauf. Das hat übrigens SpaceX damals auch gemacht mit ihrer Dragon-Kapsel. Und das machen wir mit unserer Entwicklung, mit der Leo Commercial Cargo Return Initiative auch. Also wir wollen erst eine Kapsel entwickeln, die Nutzlasten von der ISS zurückbringen kann, ohne Astronautinnen und Astronauten an Bord. Und dann, wenn wir sicher sind, dass das so funktioniert, machen wir eine Version für Astronauten.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob und wann wir den Dreamchaser mal fliegen sehen. Und am Rande mal ganz kurz erwähnt, es gibt ja noch so eine Art Mittelding. Also es gibt ja nicht nur eine Kapsel oder einen Raumgleiter, sondern wir haben es schon ein paar Mal heute erwähnt, das Starship will es ja nochmal so ein bisschen anders machen. Die starten ja wie eine Rakete, aber die landen auch wie eine Rakete. Also hier haben wir quasi nochmal so eine dritte Option, Sachen auch wieder zurückzubringen zur Erde. Nicht nur hochschicken, sondern auch zurückbringen. Das hat natürlich nochmal so ganz andere Sicherheitsrisiken, wenn man dann bei der Landung nochmal das Triebwerk zündet. Das sei jetzt einfach mal so dahingestellt. Aber die Option gäbe es auch noch. Das ist eine der nicht ganz so crazy Sachen, die man machen kann, um Menschen oder Fracht in Low Earth Orbit zu bringen.
Wobei du da jetzt schon was ganz Interessantes und Wichtiges ansprichst, finde ich. Weil ja, klar, die SpaceX, also gerade die Falcon, ist ja für Raketenverhältnisse enorm zuverlässig. Also wirklich enorm zuverlässig. Viel, viel zuverlässiger als das Space Shuttle damals. Aber am Ende des Tages, wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist es immer noch eigentlich ziemlich verrückt, sich da mit Raketen in die Erdumlaufbahn bewegen zu wollen. Also man setzt sich quasi auf ein Fass mit Treibstoff drauf und zündet das unten an. Ja, so ein bisschen wie, also so ein bisschen wie in so einem alten Zirkus, weißt du, wenn da so Clowns aus einer Kanone geschossen werden oder sowas in der Richtung. Und das ist was, was am Ende halt einfach immer gewisse Risiken haben wird. So, es wird halt einfach hin und wieder so eine Rakete explodieren. Das ist einfach so ein bisschen Teil der Gleichung. Und das regt manche Leute, die eben über Raumfahrt nachdenken, dann dazu an, zu fragen, ja, warum sollten wir denn überhaupt Raketen nutzen, um Sachen ins All zu bringen? Warum ist das denn eigentlich so? Und es ist ja so ein bisschen historisch gewachsen eigentlich. Also die Raketenentwicklung kann man gar nicht getrennt betrachten von der Geschichte, dass die Rakete ja auch erstmal als Waffe entwickelt wurde. Also die V2 damals in den 30er Jahren und dann unter der Nazi-Diktatur, das war ja die erste wirkliche Rakete, die wir hatten als Menschheit. Das war eine Waffe, die Werner von Braun entwickelt hat. Und dass dann sich Raketen auch danach so durchgesetzt haben, hatte auch damit zu tun, dass halt den Militärplanern in den USA und auch in der Sowjetunion klar geworden ist, dass so eine Interkontinentalrakete eigentlich das perfekte Instrument ist, um einen Atomsprengkopf wieder auf die Erde zu bringen. Also das ist ja so ein bisschen ein Kontext, den man gerne mal vergisst, wenn man über das Space Race redet. Aber das hat ja alles auch stattgefunden in dem Kontext von dem Kalten Krieg und von dem der sozusagen jeweils anderen Seite demonstrieren wollen, wie gut die eigenen Raketen sind im Zweifelsfall, um halt auch damit dann irgendwie Atomwaffen zu verschießen.
Naja, und das Praktische war ja auch, man hatte ja schon Raketen. Also man hat ja die zufälligerweise schon mal als Waffe entwickelt und deswegen war es wahrscheinlich auch so ein bisschen die erste Wahl, um damit auch Dinge ins All zu schicken.
Genau, das ist so der zweite wichtige Punkt. Es gibt so eine gewisse Pfadabhängigkeit. Also man hatte halt, das war so ein bisschen das, was man halt schon hatte, genau wie du sagst. Und wenn man jetzt aber nochmal einen Schritt zurück tut und sich überlegt, wirklich jetzt so rein von der Physik her gedacht, sage ich mal, was ist denn eigentlich das Intelligenteste oder was wäre noch eine andere, auch intelligente Möglichkeit, in den Orbit zu kommen? Und da gibt es dann schon auch noch eine Menge Ideen, die überhaupt nichts mehr mit Raketen zu tun haben und nichts mit Raumgleitern und nichts mit Kapseln.
Da können wir uns nämlich jetzt wieder so ein bisschen von Science Fiction inspirieren lassen.
Endlich, ich habe mich schon gefragt.
Und eine Sache, die öfters mal in Science Fiction vorkommt, aber auch tatsächlich in wissenschaftlichen Papern, also in richtig wissenschaftlichen Überlegungen, ist der Weltraumaufzug. Warum nicht einfach mit dem Fahrstuhl ins All fahren?
Ja, das ist so geil.
Klingt völlig irre. Klingt völlig irre.
Ich will das machen.
Bitte. Ich würde es auch richtig gerne machen.
Weißt du, auch mit so Fahrstuhlmusik und dann kommt immer so ein Bing, wenn man dann im richtigen Stockwerk ist und so.
Oh, und mit so einer Person, die einen dann immer die Knöpfe so drückt und so.
So ein Portier,
und so.
Genau.
Ja, genau. Ach, mega.
Space-Portier.
Ja. Also wir wären dabei, falls das jemand entwickelt, ruft uns an. Die Idee klingt erstmal irre, aber sie ist eigentlich ganz schlau, weil wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, wir haben gesagt, wir wollen viel mehr in Leo schicken. Das heißt, es braucht theoretisch mehr Raketenstarts, aber Raketenstarts sind natürlich auch mit dem ganzen Treibstoff und so super teuer. Und wenn man viel Zeug ins All bringen will, macht es ja mega Sinn, einfach so einen Fahrstuhl zu haben, steigst ein, fährst hoch, bringst Sachen raus, fährst wieder runter. Das kannst du so oft machen, wie du willst und du brauchst gar keinen Treibstoff dafür. Soweit so logisch. Es ist natürlich technisch schwierig.
Ja, dann bauen wir das doch.
Ja, ist eine technisch schwierige Sache, ne? Also man denkt es sich wahrscheinlich schon, aber wie würde das grundsätzlich funktionieren? Wir müssten quasi eine Schnur nach oben haben, ne? Wir brauchen so eine kleine Kabine, wie ein Fahrstuhl halt eben, und dann eben so Schnüre, an der die Kabine hoch und runter fahren kann. Und diese Schnüre, die müssten ein bisschen länger sein, als man das vielleicht so kennt hier von der Erde. Und zwar 36.000 Kilometer. Vielleicht kommt euch die Zahl bekannt vor, aber das ist die Distanz in den geostationären Orbit. Denn man müsste so ein Gegengewicht im geostationären Orbit positionieren, was das Seil dann oben hält. Das reicht halt nicht, das in den Leo, also in den niedrigen Erdorbit zu bringen, sondern das muss so hoch sein, damit dieses Gegengewicht quasi immer auf dem gleichen Punkt über der Erdoberfläche bleibt. Also das ist der Witz vom geostationären Orbit. Und das ist natürlich ein Materialproblem. Ne? Ich meine, 36.000 Kilometer langes Seil, dafür muss man erst das richtige Material finden, was das irgendwie ab kann. Das muss ultra stabil sein, aber darf nicht zu schwer sein. Und ja, davon braucht man natürlich nicht nur eins, sondern dann am besten ein paar mehr und am besten auch noch ein paar Backups, falls da irgendwas ist. Weil ich meine, wir wollen ja nicht, dass irgendein Seil reißt und dann stürzt der Fahrstuhl ab oder so.
Verdammt, also ich hätte mich ja wirklich damit zufrieden gegeben, wenn ich schon nicht Moon-Team-Lead sein kann, dann wenigstens Spaceport-Team zu werden, aber sieht so aus, als ob ich da auch noch ein bisschen warten muss.
Genauso wird es sein. Es gibt dann noch andere, kleinere Probleme, aber dieses Seil ist das große Problem. Man muss dann natürlich auch noch gucken, okay, wenn wir das Seil haben, was ist denn mit Satelliten oder Weltraumschrott, was so um die Erde düst, was ist, wenn die auf das Seil treffen? Mhm. Das kommt auch noch, aber ja, grundsätzlich ist es ein großes Materialproblem. Es gibt leider kein konkretes Weltraumaufzugprojekt, was jetzt die ESA macht oder die NASA gerade macht oder irgendein Startup. Aber es ist eine grundsätzliche Idee, die seit Jahrzehnten immer mal wieder diskutiert wird. Und wir haben auch Markus Landgraf nach dem Weltraumaufzug gefragt und er hat uns von einer Möglichkeit erzählt, die vielleicht noch ein bisschen wahrscheinlicher ist als der Weltraumaufzug.
Es gibt einen interessanten Zwischenschritt, der heißt Skyhook, also Himmelshaken. Und das ist auch ein Seil, aber es ist viel kürzer und das rotiert. Und das kann mit Hilfe dieser Rotation kann es Nutzlasten aufnehmen und auf höhere Orbits transportieren. Und wenn man das schrittweise macht, kann man so eine Art arme Leute Weltraumfahrstuhl bauen. Und da haben wir jetzt auch gerade ein Papier veröffentlicht zu dem Thema. Das ist ganz interessant. Das ist aber auch eine Sache, wo man erstmal, bevor wir da wirklich Steuergelder für ausgeben würden, müssen wir erstmal sicher gehen, dass da eine Machbarkeit existiert. Das ist also im Moment noch so ein Forschungsthema, das eben mehr so auf universitärem Niveau passiert.
Okay, also auch da Weltraumportier, vielleicht ist noch nicht was, was man direkt morgen macht und vielleicht würde einem da auch in so einem Skyhook krass schwindelig werden, keine Ahnung. Aber trotzdem ziemlich cool, dass es da so viel Forschung schon dazu gibt.
Ich würde mich ehrlich gesagt auch mit dem Arme-Leute-Weltraumfahrstuhl zufrieden geben. Wäre okay für mich, wenn wir schon nicht den richtigen Weltraumfahrstuhl machen können.
Das hat sowas von, wie nennt man diese alten Aufzüge? Die haben doch auch so einen lustigen Namen.
Paternoster.
Paternoster, ja genau. Der Paternoster.
Der die ganze Zeit fährt und man muss während der Fahrt immer ein- und aussteigen. Weiß nicht, ich kenne das auch so alten Behördengebäuden, da gibt es das manchmal.
Ich würde gerne, Anne, noch über eine andere Variante reden. Nicht der Weltraumaufzug, auch nicht der Arme-Leute-Weltraumaufzug, aber nochmal was, was auch ziemlich abgedreht klingt auf den ersten Blick, aber trotzdem eine...
Da möchte ich immer gerne drüber reden.
Trotzdem eine interessante Sache sein könnte, um ins All zu kommen. Ich habe vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass ich hatte diese Vorstellung von früher den Clowns in der Zirkusmanege, die in so einer Kanone dann rausgeschossen werden und alles ist furchtbar witzig. Und die nächste Idee... ist halt im Grunde genau das, nämlich tatsächlich die Weltraumkanone, also oder auch Weltraumkatapult, sagen auch manche dazu, Space Gun, sagt man im Englischsprachigen. Im Grunde genommen, statt eine Rakete zu haben, baue ich eben tatsächlich eine ganz lange Röhre auf der Erde, in die tue ich meine Nutzlast rein. Also für Menschen funktioniert das nicht so gut, weil das sich einfach dann zu krass beschleunigt. Aber sagen wir mal, meinen kleinen Satelliten, verpack den schön dicht und schieße den dann einfach aus dieser Kanone raus mit genug Geschwindigkeit, dass er dann im Orbit landet, in der Umlaufbahn landet. Und jetzt kann man da erstmal sagen, total spekulativ, das kann alles nicht funktionieren. Also zum Beispiel der Markus Landgraf hat im Interview mit der Christina auch gesagt, er hält von dieser Idee nicht so viel, er findet die zu abgefahren. Aber es gibt schon Firmen, die daran arbeiten. Also zum Beispiel Longshot Space heißt so ein Startup aus den USA, so ein Space-Startup. Die bauen gerade, in dem Fall ist es, der Prototyp, den sie haben, ist so eine lange Röhre, wo lauter so Gaskanister dran geschraubt sind. Und die haben einen Mechanismus, dass quasi dann sich einer nach den anderen Gaskanistern in diese Röhre quasi entleert und dann das Gas sich ausbreitet und das dann das Projektil, das in dieser Röhre drin ist, über eine lange Strecke eben beschleunigt. Und am Ende, das Ding, das sie dann wirklich bauen wollen, das wird ziemlich riesig. Also das, was sie jetzt gerade haben, ist so, weiß ich nicht, so 20 Meter lang oder sowas. Geht schon. Am Ende des Teils soll 10 Kilometer lang sein.
Immerhin nicht 36.000 Kilometer. Also 10 Kilometer fühlt sich machbarer an.
Es fühlt sich wieder nach realistischeren Zahlen an, ne? Genau. Und damit soll dann eben am Ende das dann halt wirklich ins All geschossen werden. Ich glaube, dass es da noch super viele Fragen gibt, die man da wahrscheinlich klären muss. Also was passiert, das ist so die Kritik von Markus Landgraf, was passiert, wenn dieses Projektil dann aus der Röhre rauskommt und auf die Erdatmosphäre trifft, auf die Luft trifft? Also das ist dann wirklich wie so vom... Also ein bisschen krasser als vom 5-Meter-Brett jetzt aufs Wasser zu treffen. Das ist ja auch ein gewisser Aufschlag. Überlebt die Nutzlast das dann alles und so weiter. Die Leute von Longshot Space oder von, ich glaube, die sind nicht mal das einzige Startup, das das macht, die sagen, doch, das kriegen wir alles hin. Und wenn wir das hinkriegen, dann wird es am Ende vor allem extrem günstig sein. Also es wird nochmal pro Kilogramm viel, viel günstiger sein als alles, was gerade SpaceX überhaupt auch nur träumen mag.
Aber das Stichwort hier ist ja Nutzlast, oder? Das ist nicht geeignet, um Menschen zu katapultieren.
Genau. Also ich glaube, Weltraumportier würde ich noch machen, meinetwegen auch in einem Skyhook, aber mich in so eine Kanone reinsetzen.
Nein, danke.
Muss jetzt nicht sein. Muss jetzt nicht unbedingt sein.
Aber das ist ja auch okay. Also wir können ja, wenn wir uns überlegen, wie wir Sachen in den Leo bekommen, kann man es ja differenziert betrachten. Also man kann ja sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, die ist ideal für Crew und die andere Möglichkeit ist ideal für Fracht, was ja eigentlich sogar gut ist, weil am Ende haben wir sonst wieder das Space Shuttle, was zu viel will und dann daran irgendwie scheitert.
Das halte ich auch für eigentlich die wahrscheinlichste Vision der nahen und mittleren Zukunft im Low Earth Orbit und später dann also an dieser Schwelle zum restlichen Sonnensystem, dass wir halt eben für unterschiedliche Payload-Klassen ganz unterschiedliche Fahrzeuge haben, so wie das auf der Erde ja auch ist, ne? Also je nach Material und je nach Zweck befördern wir Güter und Menschen manchmal per Schiff, manchmal per LKW, manchmal per Flugzeug, je nachdem, wie schnell das gehen soll. Und es gibt ja noch so viel mehr Ideen. Also es gibt ja auch die Idee von Raketen, die eben dann nicht mehr mit einem normalen Raketentreibstoff angetrieben werden, sondern vielleicht mit Kernenergie oder Kernspaltung. Oder es gibt diese rotierenden Scramjets, wo das quasi Raumschiff in so einer Zentrifuge erstmal irgendwie im Kreis geschleudert wird, bis es eine bestimmte Geschwindigkeit aufgenommen hat und dann halt nach oben geworfen wird. Jede Menge Ideen gibt es da noch. Eine Sache, glaube ich, steht fest. Wobei, das ist jetzt die Frage, Anne, ob das feststeht, ob wir tatsächlich am Ende wirklich so viel im Orbit machen. Ich würde es ein bisschen hoffen, dass sich diese ganzen Pläne bewahrheiten und wir dann wirklich so einen, ja, so einen gut bevölkerten Übergang von der Erde ins All haben.
Ich bin auf jeden Fall super froh, dass man langsam so ein bisschen das Mindset hat, dass man sagt, okay, wir wollen nicht mehr nur diesen chemischen Antrieb haben, also nicht mehr nur diesen klassischen Raketenantrieb. Lass uns doch mal gucken, was man noch so machen kann. Wie kann man irgendwie besser, eleganter ins All kommen? Dass das alles dauert, das ist irgendwie klar. Also es ist ja auch legitim, dass man jetzt vielleicht gerade so als NASA oder ESA, die ja auch aus Steuergeldern finanziert sind, dass man da jetzt nicht sagt, okay, komm, wir investieren jetzt in diese krass futuristische Sache. Am Ende vielleicht funktioniert das überhaupt nicht und dann haben wir halt die Steuergelder dafür ausgegeben, verschwendet, kann man dann schon fast sagen. Das finde ich legitim. Deswegen bin ich gerade so gespannt, wie sich das jetzt alles in der Kommerzialisierung entwickelt. Also ob nicht vielleicht doch dann nochmal irgend so ein Milliardär oder Milliardärin vielleicht sagt, hey, hier, lass mal Weltraum-Startup machen und ich pumpe jetzt einfach mal viel Geld in Forschung und wir gucken, was passiert. Also das fände ich halt richtig cool, weil man bremst sich ja immer so ein bisschen selber aus. Ich kann es verstehen, ist irgendwie alles teuer, aber es wäre halt cool, wenn sich das alles so ein bisschen in so eine diversere Richtung entwickelt.
Also ich sag mal so, wenn wir tatsächlich eine interplanetare Zukunft vor uns haben wollen, ist ja auch eine Frage, ob man sich am Ende als Menschheit auf das überhaupt einigen kann oder ob wir wirklich die Kapazitäten haben, das dann auch umzusetzen. Aber angenommen, wir stellen uns jetzt diese Zukunft vor, es gibt eine interplanetare Menschheit. Wir haben möglicherweise Siedlungen auf dem Mars, wir haben vielleicht Asteroiden, wo wir die Rohstoffe abbauen, wir haben vielleicht irgendwie eine kleine Raumstation im Orbit der Venus und machen da irgendwelche Sachen, all diese Dinge.
Super geil wäre auch einfach, wenn wir so Schwerindustrie outsourcen können von der Erde.
Ja.
Und es uns hier so nett machen.
Genau, also da gibt es ja jede Menge Visionen, auch utopische Visionen, aber auch einfach sehr, ja, gar nicht mal so unrealistische Visionen. Und in diesem Bild der Zukunft ist es natürlich so, dass der Leo eine ganz wichtige Rolle spielt, ja, eben als Sprungbrett, als Eintrittskarte in das restliche Sonnensystem und vielleicht sogar eines Tages in die restliche Milchstraße, also dann wirklich auch, wenn es um interstellare Reisen geht. Das ist natürlich Zukunftsmusik, aber ich glaube, diese Idee einer Weltraumökonomie, die ist nicht so unrealistisch, es ist zumindest jetzt rein von der physikalischen Ecke her was durchaus gar nicht mal mehr so weit von uns entfernt scheint. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, wir erleben es.
Ich auch.
Und diese interplanetare oder vielleicht sogar interstellare Zukunft, je nachdem, wie schnell alles geht, die hört ihr natürlich auch. Hier bei Ready for Liftoff, bei uns in der ARD Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Spätestens in 2 Wochen.
Diese Folge haben wir ziemlich viel in die Zukunft geblickt. Falls ihr auch noch mal weiter in die Vergangenheit schauen möchtet, dann können wir euch noch einen anderen Podcast aus der ARD Audiothek empfehlen, nämlich Alles Geschichte, der History Podcast. Die haben zum Beispiel auch eine Folge über die Mondlandung im Angebot, aber auch ganz andere historische Themen wie die chinesische Kulturrevolution, wie die Kanalisation entstanden ist oder auch das künstliche Licht. Also hört da auf jeden Fall gerne mal rein als nächstes.
Wir erzählen von großen Momenten, die die Welt verändert haben und vom normalen Alltag der Menschen früher. Alles Geschichte, der History Podcast. Sie erfahren bei uns, was hat es mit dem Löwenmenschen der Steinzeit auf sich? Hat Robin Hood wirklich gelebt? Und wie ist der Nahostkonflikt entstanden? Alles Geschichte, der History Podcast. Hinter allem steckt Geschichte und wir erzählen sie. Alle Folgen finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.